Herzlich willkommen zu Law Podcasting, dem ersten deutschen Anwalts-Audioblog. Heute hören Sie Gewerbliche Spielvermittler, Teil 1: Gesetzliche Anforderungen an den Spielvermittler. Wer kennt diese Namen nicht? Faber, Tipp24 oder Flux, um nur einige Unternehmen zu nennen. Was genau machen diese Firmen, die sich als gewerbliche Spielvermittler bezeichnen, und wie sehen die rechtlichen Anforderungen aus? Aufgrund des großen Umfangs ist der Podcast in 3 Teile geteilt. Heute hören Sie den ersten, die beiden nächsten Wochen die nachfolgenden. Der heutige Podcast beschäftigt sich mit den gesetzlichen Anforderungen, die ein gewerblicher Spielvermittler erfüllen muss. Was ist ein gewerblicher Spielvermittler? Das stellen wir uns mal ganz dumm. Ein gewerblicher Spielvermittler ist der, der gegen Entgelt im Auftrag der Spieler entweder einzelne Spielverträge an einen Veranstalter vermittelt oder Spieler zu einer Spielgemeinschaft zusammenführt und diese dem Veranstalter vermittelt. Faber ist in Deutschland der bekannteste gewerbliche Gewinnspielvermittler offline. Im Online-Bereich ist die Tipp24 AG zu nennen. In Deutschland gibt es aktuell etwa 200 gewerbliche Spielvermittler. Grundsätzlich unterliegt der Spielvermittler der Gewerbeordnung und somit dem allgemeinen bundesrechtlichen Gewerberecht. Im Rahmen ihrer polizeirechtlichen Kompetenz haben die Länder durch den Lotteriestaatsvertrag jedoch einige nicht unerhebliche Konkretisierungen vorgenommen. So darf der Spielvermittler nur in angemessenem Rahmen Werbung betreiben und muss dabei den Jugendschutz beachten. Mindestens 2/3 der vereinnahmten Spielbeiträge müssen an den Veranstalter weitergeleitet werden. Fungiert für die einzelnen Spieler ein Treuhänder, muss dieser einen steuer- oder rechtsberatenden Beruf ausüben. Gründe, die zum Ausschluss eines gewerblichen Spielvermittlers führen können, nennt der Lotteriestaatsvertrag nicht, sodass er die grundsätzliche Zulässigkeit der Spielvermittlertätigkeit statuiert. Das war in der Vergangenheit anders. Mitte der 1990er Jahre versuchte der deutsche Lotto- und Toto-Block, gewerblich organisierte Spielvermittler von einer Teilnahme auszuschließen. Es gefiel ihm nicht, dass die Spielgemeinschaften damals etwa 100 Millionen Euro Umsatz erzielten und einen Marktanteil von ca. 3% beim Lotto hatten. Somit verbot der Lotto- und Toto-Block in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen Spielvermittlern die Teilnahme. Diese Entscheidung wurde jedoch in letzter Instanz durch den Bundesgerichtshof aufgehoben. Da es keinen hinreichenden sachlichen Grund für einen solchen Ausschluss gab, handelte es sich um eine kartellrechtswidrige Absprache, so die Richter. Die Diskriminierungsversuche durch den deutschen Lotto- und Toto-Block haben damit aber keineswegs aufgehört. Zwar nimmt er durch das Internet per Telefon, Fax oder Post geworbene Kunden an, weigert sich jedoch, die Lose der stationären Annahmestellen, zum Beispiel Supermärkte oder Tankstellen, anzunehmen. Das Bundeskartellamt hat daraufhin gegenüber dem Lotto- und Toto-Block im August 2006 eine entsprechende kartellrechtliche Verfügung erlassen. Es werden mehrere Jahre vergehen, bis hier eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung vorliegt. Lange Zeit war umstritten, ob auch die Vermittlung von legalen genehmigten Glücksspielen durch einen gewerblichen Spielvermittler den Tatbestand der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels erfüllt. Erst Ende der 1970er Jahre brachte ein Urteil des Bundesgerichtshofs Licht in die Dunkelheit. Danach kommt eine Strafbarkeit dann nicht in Betracht, wenn der einzelne Spieler einen direkten Gewinnanspruch gegen den Veranstalter des Glücksspiels hat. Erwirbt der Spieler dagegen lediglich einen Anspruch gegen den Spielvermittler auf Auszahlung, so ist das Verhalten des Vermittlers strafbar. Sie hörten soeben den Law-Podcast der Kanzlei Dr. Barr. Heute mit der Folge Gewerbliche Spielvermittler, Teil 1: Gesetzliche Anforderungen an den Spielvermittler. Herzlich willkommen zu Law Podcasting, dem ersten deutschen Anwalts-Audioblog. Heute hören Sie Gewerbliche Spielvermittler Teil 2 – Vertragsverhältnisse zwischen Spielvermittler und Spieler. Wer kennt diese Namen nicht? Faber, Tipp24 oder Flux, um nur einige Unternehmen zu nennen. Was genau machen diese Firmen, die sich als gewerbliche Spielvermittler bezeichnen? Und wie sehen die rechtlichen Anforderungen aus? Aufgrund des großen Umfangs ist der Podcast in 3 Teile geteilt. Heute hören Sie den zweiten Teil. Der erste ist letzte Woche veröffentlicht worden, der letzte wird nächste Woche erscheinen. Der heutige Podcast beschäftigt sich mit den Vertragsverhältnissen zwischen Spielvermittler und Spieler. Der Lotteriestaatsvertrag enthält keine Regelungen zum Rechtsverhältnis zwischen dem gewerblichen Spielvermittler und den Spielgemeinschaften. Vielmehr gelten die Regelungen des allgemeinen Zivilrechts. Der Spielvermittler schließt einen sogenannten entgeltlichen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Spielgemeinschaft. Aufgabe des Spielvermittlers ist es, die Teilnahme am entsprechenden Glücksspiel in Form einer Gemeinschaft zu organisieren. Hierfür erhält er eine entsprechende Vergütung. Der Spielvermittler veranstaltet weder ein eigenes Gewinnspiel, noch vermittelt er im rechtlichen Sinn den Zugang zum Glücksspiel. Er hilft vielmehr lediglich den einzelnen Spielern, sich in der gewünschten Form, nämlich einer Gemeinschaft, zusammenzufinden. Für die Teilnehmer ist der besondere Reiz, sich in Spielgemeinschaften zu organisieren, dass in Gemeinschaft ein gewisses Spielsystem verfolgt werden kann, mit dem, vermeintlich oder zutreffend, entsprechend höhere Gewinnwahrscheinlichkeiten erzielt werden können. Dem Spielvermittler ist es nur erlaubt, Spielgemeinschaften für staatlich genehmigte Glücksspiele zu organisieren. Nur in diesen Fällen ist auch der Vertrag wirksam. Plant und führt der Spielvermittler dagegen Gemeinschaften für nicht zulässige Glücksspiele durch, macht er sich zum einen strafbar. Zum anderen entsteht in einer solchen Konstellation kein wirksamer Vertrag, dagegen geltendes Recht verstoßen wird. In einem solchen Fall ist die Rechtsfolge dann, dass der Spielvermittler keinen Anspruch auf Vergütung oder Ersatz der Auslagen hat. Aber genauso hat der Spieler bzw. die Spielgemeinschaft umgekehrt auch keinen Anspruch auf Vornahme der gewünschten Handlung oder auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung des Spiels. Schon empfangene Entgelte muss der Spielvermittler nicht zurückgeben. Die Norm ist eine Sonderbestimmung und regelt abschließend die Rückforderungsmöglichkeiten. Ein Anspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung scheidet aus. Das gleiche gilt für den umgekehrten Fall. Sämtliche Leistungen, die der Spielvermittler an den Spieler bzw. die Spielgemeinschaft erbracht hat, auch mittelbare, zum Beispiel in Form von Vorfinanzierungen, sind nicht rückforderbar. Ein kurzes Beispiel mag dies verdeutlichen. Spielvermittler S organisiert in Deutschland eine Spielgemeinschaft für ein in Deutschland nicht erlaubtes afrikanisches Glücksspiel. Herr M ist sehr interessiert und leistet, obgleich ihm die mangelnde Erlaubnis bekannt ist, den Einsatz von 2000 Euro. Gleichzeitig erbringt S zahlreiche Vorleistungen für M, die ihn insgesamt 1000 Euro kosten. Das afrikanische Glücksspiel wird aus unbekannten Gründen nicht durchgeführt. Welche Ansprüche haben nun S und M gegeneinander? S hat keinen Anspruch gegen M auf Ersatz seiner Aufwendungen in Höhe von 1000 Euro, da es sich um ein verbotenes Glücksspiel handelte und somit kein wirksamer Spielvertrag zustande gekommen ist. Aber auch M kann seine gezahlten 2000 Euro nicht vom Vermittler zurückverlangen. Sie hörten soeben den Law-Podcast der Kanzlei Dr. Barr. Heute mit der Folge Gewerbliche Spielvermittler Teil 2 – Vertragsverhältnisse zwischen Spielvermittler und Spieler. Herzlich willkommen zu Law Podcasting, dem ersten deutschen Anwalts-Audioblog. Heute hören Sie Gewerbliche Spielvermittler Teil 3 – Verfassungswidrigkeit des § 14 Lotteriestaatsvertrag. Wer kennt diese Namen nicht? Faber, Tipp24 oder Flux, um nur einige Unternehmen zu nennen. Was genau machen diese Firmen, die sich als gewerbliche Spielvermittler bezeichnen? Und wie sehen die rechtlichen Anforderungen aus? Aufgrund des großen Umfangs ist der Podcast in 3 Teile geteilt. Heute hören Sie den 3. und letzten Teil. Die beiden ersten erschienen in den Vorwochen. Der heutige Podcast geht der Frage nach, ob § 14 Lotteriestaatsvertrag unter Umständen verfassungswidrig ist. In der rechtswissenschaftlichen Literatur werden inzwischen zunehmend Stimmen laut, die die Regelung der gewerblichen Spielvermittlung in § 14 Lotteriestaatsvertrag sowohl aus formalen als auch aus inhaltlichen, materiell-rechtlichen Gründen als verfassungswidrig bewerten. Formale Gründe. So zweifelt die rechtswissenschaftliche Lehre die rechtliche Kompetenz der Länder an, überhaupt Regelungen zur gewerblichen Spielvermittlung treffen zu dürfen. Die gewerbliche Spielvermittlung falle unter bundesrechtliche Gesetzgebungskompetenz. Da der Bund hiervon auch Gebrauch gemacht habe, zum Beispiel durch die Gewerbeordnung, gebe es keinen Platz für eine Kompetenz der Länder. Gerichtsurteile liegen zu dieser Problematik bislang noch nicht vor. Inhaltliche Gründe. Ebenso tiefgreifend sind die inhaltlichen Argumente für eine Verfassungswidrigkeit. Kritisiert wird vor allem die vom Lotteriestaatsvertrag statuierte Ungleichbehandlung von staatlichem Glücksspielanbieter und gewerblichem Spielvermittler. Während bei den gewerblichen Spielvermittlern die neutrale, unabhängige Kontrolle gesetzlich geregelt sei, fände bei den staatlichen Anbietern eine In-sich-Kontrolle statt, die einen Verstoß gegen den Rechtsgedanken der Systemgerechtigkeit und Widerspruchsfreiheit von Rechtsvorschriften begründe. Für große Unruhe hat ebenso die Zweidrittel-Abführungspflicht gesorgt. Nach Meinung der rechtswissenschaftlichen Literatur ist eine solche Regelung mit dem Grundrecht auf Berufsfreiheit kaum vereinbar, da kein sachlicher Grund für eine Weiterleitungspflicht in diesem Umfang besteht. Auch die Rechtsprechung hat erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abführungspflicht angemeldet, musste hierüber bislang jedoch noch nicht verbindlich entscheiden. Einige Anbieter in der Praxis haben sich damit beholfen, ihren Firmensitz ins Ausland zu verlagern, in der Hoffnung, dort den Bestimmungen des § 14 Lotteriestaatsvertrag aus dem Weg gehen zu können. Juristisch ist eine solche Verhaltensweise außerordentlich brisant, da sie eine klare Umgehung der zwingenden Vorschriften darstellt. Ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamburg aus dem Dezember 2006 bestätigt diese Ansicht. Danach findet der Lotteriestaatsvertrag auch auf ausländische Spielvermittler Anwendung, wenn sie Angebote des deutschen Lotto- und Toto-Blocks vermitteln. Bisherige Entscheidungen. Nicht zuletzt wegen der wirtschaftlich sehr drastischen Zweidrittel-Abführungspflicht der vereinnahmten Spielbeiträge hat es kurz nach Inkrafttreten des Lotteriestaatsvertrags in der Praxis mehrere Versuche gegeben, die Neuregelungen durch einstweilige Anordnungen bis auf Weiteres außer Kraft zu setzen. All diesen Versuchen haben die Gerichte bislang eine Absage erteilt. Wichtig ist, dass die Richter sich dabei jedoch ausschließlich auf formaljuristische Gründe stützten und inhaltlich keine Stellung nahmen. Nach ständiger Rechtsprechung kommt nämlich die Aussetzung eines in Kraft getretenen Gesetzes nur dann in Betracht, wenn hierfür außerordentlich gewichtige Gründe vorliegen. Andernfalls muss das normale Klageverfahren beschritten werden. Wirtschaftliche Nachteile sind grundsätzlich keine solchen gewichtigen Gründe, sodass die Gerichte die Aussetzungen ablehnten. Die Entscheidung über die Verfassungsgemäßheit des § 14 Lotteriestaatsvertrag ist somit lediglich aufgeschoben. Angesichts der enormen wirtschaftlichen Bedeutung der Regelung ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich das Bundesverfassungsgericht auch inhaltlich mit der Frage wird auseinandersetzen müssen. Sie hörten soeben den Law-Podcast der Kanzlei Dr. Barr. Heute mit der Folge Gewerbliche Spielvermittler Teil 3 Verfassungswidrigkeit des § 14 Lotteriestaatsvertrag.